Deutschlandfunk, Andruck.
Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur im Studio Katrin Stövesand. Bundespräsident Steinmeier wird in dieser Woche in Polen erwartet. Anlass ist der Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto am 19. April. Steinmeier wird eine Gedenkrede halten, und zwar vor dem Denkmal der Helden des Warschauer Ghettos, dort, wo mit Willy Brandts Kniefall 1970 die deutsch-polnische Aussöhnung begann. Wir blicken aus diesem Anlass auf das deutsch-polnische Verhältnis, und zwar mit dem Buch des ehemaligen deutschen Botschafters in Polen, Rolf Nickel. Die europäische Idee hat auch Freunde in Großbritannien. Einer von ihnen ist der Historiker Timothy Garton Ash. Er hat eine sehr persönliche Geschichte Europas vorgelegt, die ebenfalls Thema in dieser Sendung sein wird. Wir schauen auf eines der vielen Opfer des DDR-Regimes. Matthias Domaschk war ein junger Mann, der an dem großen Druck zerbrach, daran, dass ihm alle Perspektiven genommen wurden. Der Journalist Peter Wensierski hat diese kurze Lebensgeschichte rekonstruiert. Und zum Schluss haben wir seit langem mal wieder ein politisches Kindersachbuch in der Sendung, das erklärt, was Migration ist. Berlin und Warschau haben Differenzen. Nicht nur, aber vor allem in der Haltung zu Russland offenbarten sie sich in den vergangenen Jahren. Und es offenbarte sich auch ein Problem im deutsch-polnischen Verhältnis, nämlich das Gefälle, der Lehrer-Schüler-Gestus, den die deutsche Seite oft zeigte, wenn es um die polnischen Sicherheitsbedenken in Bezug auf Russland ging. Das gepaart mit dem historischen Erbe macht die Diplomatie in diesen Tagen nicht leicht. Einer, der sich auf diesem Gebiet bestens auskennt, ist der ehemalige deutsche Botschafter in Warschau, Rolf Nickel. Er hat ein Buch über das deutsch-polnische Verhältnis vorgelegt, das wir Ihnen anlässlich des bevorstehenden Besuchs von Bundespräsident Steinmeier in Warschau vorstellen. Mein Kollege Sebastian Engelbrecht hat es für Andruck gelesen.
Am Tag der deutschen Einheit, dem 3. Oktober vergangenen Jahres, präsentierte die polnische Regierung dem deutschen Auswärtigen Amt in einer offiziellen Note die Rechnung für das Unrecht der Jahre 1939 bis 1945. 1,3 Billionen Euro soll Berlin an Warschau zahlen für das Unrecht, das das nationalsozialistisch geführte Deutschland Polen angetan hat. 6 Millionen Polen kamen im Zweiten Weltkrieg ums Leben, allein 3 Millionen polnische Juden wurden ermordet. Rolf Nickel, bis 2020 deutscher Botschafter in Warschau, hält die Forderung der polnischen Regierung nicht für realistisch.
Ich glaube, dass diese Forderungen von denjenigen, die sie erheben, schon ernst gemeint sind. Es gibt natürlich aber gewisse Ziele, die man damit verbindet. Natürlich kann überhaupt kein Zweifel daran bestehen, dass das, was Polen von Deutschen in deutschem Namen und von deutscher Hand im Zweiten Weltkrieg angetan worden ist, dass das immer uns nachhängen wird und das in keinster Weise irgendwie einen Schlussstrich darunter geben kann.
Die Reparationsforderung aus Warschau ist nur einer der vielen Tiefpunkte, die das Verhältnis zwischen Polen und Deutschland in den vergangenen Jahren erreicht hat. Seit die Partei Recht und Gerechtigkeit, kurz PiS, im Jahr 2015 die Macht übernahm, sei der deutsch-polnische Honeymoon zu Ende, schreibt Nickel, der schon 1989 unter Helmut Kohl im Kanzleramt für die Polenpolitik zuständig war. Beim Thema Wiedergutmachung empfiehlt Nickel, ruhig und gelassen zu bleiben. Vielen Polinnen und Polen gehe es nicht um die astronomischen finanziellen Forderungen, sondern um die Anerkennung deutscher Verantwortung für das erlittene Unrecht während des deutschen Vernichtungskriegs.
Die deutsche Politik hat zu Recht bisher der Versuchung widerstanden, eine Gegenrechnung für den Verlust der ehemaligen deutschen Ostgebiete offiziell zu präsentieren. In einer Zeit, in der es wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine auf westliche Kohäsion und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aller Beteiligten ankommt, wirken die polnischen Forderungen anachronistisch. Ihr politisch-instrumenteller Charakter tritt klar zutage.
Nickel beschreibt den dramatischen Wandel der deutsch-polnischen Beziehungen mit den Kenntnissen eines Diplomaten, der sie jahrzehntelang mitgestaltet hat. Er erlebte den Kurswechsel Polens als Botschafter in Warschau hinter den Kulissen, etwa wenn er ins Amt des Ministerpräsidenten zitiert wurde, weil polnische Medien in deutschem Besitz regierungskritisch berichtet hatten. Plötzlich herrschte ein Dauerton der Kritik an Deutschland und Europaskepsis. Peace-Parteichef Jarosław Kaczyński halte die Europäische Union in weiten Teilen für ein Instrument zur Durchsetzung deutscher Interessen, schreibt Nickel.
Auch das sehr kritische Deutschlandbild, das stark von negativen geschichtlichen Erfahrungen auch in der eigenen Familie geprägt ist, verstellt den Blick auf die heutigen Realitäten. Ich habe mich immer wieder gefragt, ob Kaczyński und mit ihm einem beträchtlichen Teil des polnischen Regierungslagers eigentlich bewusst ist, wie wichtig die Achse Berlin-Warschau für Europa sein könnte und wie wenig hilfreich es mittel- und längerfristig ist, immer wieder auf Deutschland einzudreschen.
Genauso schonungslos blickt der Ex-Diplomat, der sich mittlerweile im Ruhestand befindet, aber auch auf die Fehler und Versäumnisse des deutschen Umgangs mit Polen im Allgemeinen. Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde Polen zu einem gleichrangigen Partner, Freund und Verbündeten Deutschlands. Aber in alter Tradition behandelten deutsche Diplomaten und Geschäftsleute ihr polnisches Gegenüber oft von oben herab, ließen Respekt und Interesse vermissen.
Das Gefühl bei unserem Nachbarn, dass wir oft sozusagen als Deutsche, die nennen das, arrogant auftreten, ja, also dieses Verhältnis von Lehrer-Schüler. Wir wissen schon irgendwie, wie es lang geht und ihr wisst eben nicht und ihr solltet uns folgen. Ich glaube, das ist sehr fatal gewesen, dass wir in der Vergangenheit dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis praktiziert haben.
Den zweiten großen Fehler diagnostiziert Nickel auf dem Feld der Politik. Die deutsche Ostpolitik des Dialogs mit Russland, trotz dessen imperialistischer Ausrichtung, sei mit Putins Angriffskrieg auf die Ukraine gescheitert. Deutschland, bislang in einer Führungsrolle in Europa, sei dadurch geschwächt worden. In einer groben Fehleinschätzung der realen Lage habe Berlin weiterhin mit Moskau zusammenarbeiten wollen, die wirtschaftlichen Beziehungen weiter ausgebaut und am NATO-Begriff der kooperativen Sicherheit mit Moskau festgehalten.
Das Problem war die isolierte Betrachtungsweise kooperativer Sicherheit in Deutschland. Sie entpuppte sich als die größte sicherheitspolitische Lebenslüge der letzten Jahrzehnte.
Die anderen NATO-Hauptaufgaben, nämlich Landesverteidigung und Krisenbewältigung, habe man in Berlin vernachlässigt. Hier verwundert der scharfe Ton des Diplomaten Nickel. Heute verwirft er die Ostpolitik der Bundesregierung, die er über so lange Zeit mitgetragen, ermöglicht, ja selbst gestaltet hat. Insgesamt aber ist es wohltuend, einmal offene Worte eines deutschen Spitzendiplomaten zu hören, die sich sonst oft nur in gedrechselten Formulierungen um die Wirklichkeit herumdrücken. Aus dem Buch spricht nicht nur Nickels ostpolitische Kompetenz, sondern auch sein sicherheitspolitisches Wissen. Er war von 2005 bis 2011 stellvertretender Leiter der Außen- und Sicherheitspolitischen Abteilung im Bundeskanzleramt. Als Kenner Polens blickt der Autor auf zwei Narrative, die das Deutschlandbild in Polen heute prägen. Das Narrativ der Erbfeindschaft speist sich aus den wiederholten Bündnissen Preußens und Deutschlands mit Russland gegen Polen. Natürlich auch aus 6 Jahren brutaler Nazi-Herrschaft. Das Pipeline-Projekt Nord Stream 2, ein Alleingang Deutschlands mit Russland gegen seine europäischen Nachbarn, bestätigte aus Warschauer Sicht die antipolnische Tradition in der deutschen Politik. Auf der anderen Seite entwickelte sich das Narrativ der deutsch-polnischen Versöhnung. Die Ostdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland von 1965 und der Vergebungsbrief der polnischen Bischöfe im selben Jahr. 1970 dann Willy Brandts Kniefall in Warschau, 2019 Frank-Walter Steinmeiers Besuch in Wielun am 80. Jahrestag des Kriegsbeginns. Rolf Nickel erinnert daran, dass seit 1991 3 Millionen junge Leute aus beiden Ländern an Programmen des deutsch-polnischen Jugendaustauschs teilgenommen haben. Dennoch, heute herrscht Misstrauen in den Beziehungen zwischen Polen und Deutschland. Wie kann es abgebaut werden?
Aus meiner Sicht ist der Königsweg der, dass man jetzt in der Frage der gemeinsamen Sicherheit vorankommt. Also da gehört zum Beispiel dazu, das, was wir jetzt für die Stärkung der NATO-Ostflanke getan haben, also dass wir Patriot-Raketen stationiert haben im Südosten Polens.
Deutschland solle Teile seines Verteidigungsetats in NATO-Fonds zum Schutz der Ostflanke des Bündnisses einzahlen. Auch Waffenlieferungen an die Ukraine würden in Warschau als Solidarität mit Polen verstanden, meint Nickel. Der Ex-Botschafter empfiehlt Respekt und Interesse im Umgang mit den polnischen Partnern. Er plädiert außerdem dafür, Nord Stream 2 zurückzubauen und auf ostpolitische Alleingänge künftig zu verzichten. Nicht zuletzt sollte die Bundesregierung, so Nickel, den geplanten Ort der Erinnerung und der Begegnung mit Polen in Berlin zügig voranbringen. Hinweise eines politischen Profis, der mit seinem Wissen über Jahrzehnte den Kanzlern, der Kanzlerin und den Außenministern Deutschlands diente. Jetzt macht er seine Expertise öffentlich. Ein Einblick, der sich lohnt.
Sebastian Engelbrecht besprach Rolf Nickels Buch »Feinde, Fremde, Freunde – Polen und die Deutschen«. Im Langen Müller Verlag erschienen, 285 Seiten, 24 Euro. Für einige Briten ist Europa kein Fremdkörper, sondern ein gemeinsames Projekt. Zu ihnen zählt der britische Historiker Timothy Garton Ash. Er hat, wie es im Untertitel seines neuen Buches heißt, nun eine persönliche Geschichte Europas vorgelegt, als Chronist und Kommentator. Ash zeichnet nach, wie sich Europa und die Europäische Union nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt haben. Wir lesen von benachteiligten Jugendlichen in Frankreich, von Kosovo-Albanern und vom Brexit. Eine dringende Erinnerung daran, was auf dem Kontinent erreicht wurde, was es zu bewahren gilt und wo die Probleme liegen. Timothy Garton Ash ist Professor für europäische Studien an der Universität Oxford und Senior Fellow an der Stanford University. Und er schreibt regelmäßig für internationale Zeitungen und Zeitschriften. Konrad Ley hat sein neues Buch für Andruck gelesen. Herr Ley, Timothy Garton Ash beschäftigt sich als Historiker ja seit Jahrzehnten mit dem Thema Europa. Wie hat er dieses Thema für sich persönlich entdeckt?
Zunächst mal sollte man mal festhalten, dass es schon ziemlich erstaunlich ist, dass ausgerechnet ein Brite ein derart glühender Anhänger Europas und der europäischen Idee ist. Und schon von jung auf hat sich Timothy Garton Ash damit beschäftigt. Grund dafür ist eine Familiengeschichte. Sein Vater landete nämlich als britischer Soldat am sogenannten D-Day mit der ersten Welle am Strand der Normandie. Das Ende des Krieges erlebte der Vater in dem niedersächsischen Städtchen namens Westen. Das war natürlich ein Zufall. Aber der Sohn Timothy Garton Ash sieht es als ein symbolisches Zeichen an. Westdeutschland gehörte seit dem 8. Mai 1945 dem Westen an.
Nun besteht Europa ja nicht nur aus dem Westen, sondern auch aus dem Osten. Welchen Zugang wählt Ash hierfür?
Ja, wiederum einen persönlichen Zugang. Nachdem er nämlich das Städtchen namens Westen besucht hatte, fährt er als nächstes in einen Ort namens Osten. Er gehörte vor 1914 zum Deutschen Reich, liegt heute in Polen und heißt Przyszeszyn. Da sitzt Timothy Garton Ash also mit einer Gruppe älterer Männer und Frauen am Holztisch. Und wie im Ort namens Westen geht es auch hier in Osten, in Przyszeszyn, um die höchst wechselvolle Vergangenheit Europas.
Diese persönlichen Geschichten, die da einfließen, inwiefern prägen die denn den Blick des Historikers auf Europa?
Nun, in diesen Geschichten geht es ja sofort darum, dass die Menschen angeblich das Paradies wollten und immer wieder die Hölle auf Erden geschaffen haben. Die furchtbarsten Gräueltaten ereigneten sich bekanntlich in der östlichen Hälfte des Kontinents, in den Regionen, die Eschs ehemaliger Doktorand Timothy Snyder als Bloodlands bezeichnet hat. Erst wenn man von dieser Hölle weiß, kann man verstehen, was Europa seit 1945 zu tun versucht hat. Insofern versteht Ash Europa als ein Friedensprojekt. In Zeiten des Ukraine-Krieges spürt man sofort die Aktualität dieser Analyse. Für die Gesellschaften in der sowjetisch dominierten östlichen Hälfte Europas war 1989 das zweite Jahr Null, die zweite Gründung Europas. Und das Ende des Krieges gegen die Ukraine wird wieder eine Null sein, vielleicht die dritte Gründung Europas.
Apropos verstehen, in welcher Sprache oder in welchen Sprachen hat sich Ash denn durch Europa bewegt? Wird das klar im Buch?
Naja, das ist ganz witzig. Ash hält es nämlich mit dem Italiener Umberto Eco, von dem der Ausspruch stammt, die Sprache Europas ist die Übersetzung. Aber als Ash 1979 zum ersten Mal in Warschau war und damals noch kein Polnisch konnte, sah er eine Gedenktafel mit der Aufschrift Katyn 1940. Neben ihm stand ein Mönch, der allerdings weder Englisch noch Französisch noch Deutsch verstand. So sagte Ash zu ihm, Fortis est veritas. Die Wahrheit ist stark. Also, sein Latein hat ihm weitergeholfen und die Augen des Mönches leuchteten vor Freude. Ich nehme an, dass Timothy Garton Ash heute mit seiner polnischen Frau Danuta sowohl Englisch als auch Polnisch sprechen wird.
Bei all dieser Begeisterung für Europa gibt es in dem Buch auch kritische, womöglich selbstkritische Töne?
Ja, die gibt es durchaus, etwa wenn Ash davon spricht, dass der Westen in den 90er Jahren im Rausch des Erfolgs sich selbstgefällig und überheblich aufgeführt habe. Nur noch das westliche Narrativ galt. Der Westen galt als das Ende der Geschichte, wie Francis Fukuyama in den 90er Jahren das nannte und Ash ihm damals zustimmte. Ich habe den Triumphalismus selbst geteilt, kommentiert Ash heute. Sehr lange Zeit konnte er der Kritik an diesem liberalen Triumphgeheul, wie sie etwa von der Generation der 68er geäußert wurde, wenig abgewinnen, obwohl die Revolte des Jahres 68, wie er einräumt, der erste große gemeinsame europäische Moment seit der Teilung des Kontinents durch den Eisernen Vorhang war. Aber dem Post-68er Ash blieb der Protest der neuen sozialen Bewegungen, etwa der ökologische Protest, fremd. Auch wenn er heute schreibt, wir hätten vielleicht keinen Klimanotstand, wenn wir das getan hätten, was die Grünen vor fast 40 Jahren vorgeschlagen haben. Also auch hier ein selbstkritischer Moment.
Der russische Krieg gegen die Ukraine ist ja auch ein Thema im Buch. Wie greift er das Thema auf? Wie analysiert er die Ereignisse?
Nun, seine Antwort ist wie immer komplex. Er sieht tiefere Ursachen, zufällige Ereignisse und die Rolle von Einzelpersonen. Doch er geht dabei von der historisch begründeten Vermutung aus, die auf dem sorgfältigen Studium wiederholter Erfahrungen beruht, dass eine imperiale Macht wie die Sowjetunion nicht einfach zusammenbricht. Früher oder später war eine Reaktion zu erwarten, meint Ash und fügt hinzu, hätten wir aus der Geschichte der Imperien gelernt, wären wir besser auf den Angriffskrieg Russlands vorbereitet gewesen. Auch aus diesem Grund ist dieses Buch, in dem sich zahlreiche historische Erfahrungen bündeln, nützlich und lehrreich.
Vielen Dank. Konrad Ley war das über Timothy Garton Ash, Europa, eine persönliche Geschichte. Gerade im Hansa Verlag erschienen, übersetzt von Andreas Wirtensohn. Umfang 448 Seiten, Preis 34 Euro. Thank you. Matthias Domaschk war ein junger Mann, der das Leben genießen, mit Freunden feiern wollte, der berufliche Pläne hatte und der politisch mit einigem nicht einverstanden war, was in seinem Land geschah. Domaschk lebte in der DDR und dort starb er auch, bereits mit 23 Jahren, in der Stasi-Untersuchungshaftanstalt Gera. Dort hängte er sich, nachdem er 2 Tage verhört und unter Druck gesetzt worden war. Er sollte Freunde verraten und musste für informelle Mitarbeit unterschreiben. Das war im April 1981. In Berlin lief der 10. Parteitag der SED. Stasi, Volkspolizei und andere Organe waren in Alarmbereitschaft, um Störungen zu verhindern. Und dass Matthias Domaschk zur gleichen Zeit nach Berlin reiste, er wollte zu einer Geburtstagsfeier, das wurde ihm zum Verhängnis. Die Stasi hatte ihn und den Freund, mit dem er fuhr, bereits im Visier. Der Journalist Peter Wensierski hat ein Buch über diese letzte Reise von Domaschk und über seinen Tod geschrieben. Der Großteil besteht aber aus Geschichten aus dem Leben des Protagonisten. Ein Leben, das als eigenes, als Erwachsenenleben ja eigentlich erst beginnen sollte. Ich habe vor der Sendung mit dem Autor gesprochen. Herr Wensierski, Sie haben ja schon andere Bücher über das Leben in der DDR geschrieben, über die Schwierigkeiten, über die Repressionen. Was hat Sie denn an der Geschichte von Matthias Domaschk so gereizt? Was gab es da für Sie noch zu klären?
Die Geschichte von Matthias Domaschk, die halte ich für, ohne Übertreibung, für ein Stück deutscher Zeitgeschichte, weil sich darin eigentlich alles widerspiegelt, was uns auch heute noch so beschäftigt. Also dieser Wunsch nach Freiheit im Leben von jungen Leuten, das auch ausleben zu können, was man möchte und gleichzeitig in Konflikte zu geraten, in Repressionen zu geraten, das ist doch eigentlich der Hauptkonflikt, den wir auch heute noch überall in der Welt haben, in den Ländern, wo es dieses Freiheitsstreben von Menschen gibt und wo autoritäre oder diktatorische Regimes versuchen, das zu unterdrücken. Und deshalb habe ich das Buch geschrieben.
Ja, man fühlt sich auch sehr erinnert an Geschichten, die man jetzt aus dem Iran zum Beispiel liest. Skizzieren wir doch kurz nochmal diese Geschichte dieser Tragödie. Also, wie Sie sagen, Domaschk ist ja erstmal nichts anderes als ein junger Wilder, einer, der irgendwann gegen den Vater aufbegehrt, der bestimmte Dinge im Land nicht gut heißt. Er ist in einer Kirchengemeinde aktiv, die auch viel Jugendarbeit macht. Er kommt dann in Kontakt mit regimekritischen Menschen und Gruppen. Also erstmal aus heutiger Sicht doch, also nicht aus diktatorischer, sondern aus heutiger Sicht ein ganz normaler, nicht angepasster junger Mann, oder?
Ich denke, er ist ein ganz normaler junger Mann, junger Mensch in den 70er Jahren. Das ist in Deutschland eine Zeit des Aufbruchs, auch der Zeitenwende, der nach dem Krieg geborenen jüngeren Generation in den 50er Jahren, die eben nicht in die Fußstapfen ihrer Eltern treten wollten, die etwas verändern wollten im Land. Und das gilt wirklich auf beiden Seiten der Mauer. Und der Matthias war einer, der versuchte auch unter den wirklich schwierigeren Bedingungen in der DDR sein Leben zu leben. Er ging los zum Trampen nach Polen, soweit es möglich war, nach Osteuropa. Er gründete mit einer Band, zog mit der Band über die Dörfer. Er versuchte also mit anderen Freunden in Wohngemeinschaften zusammenzuleben. Er versuchte eine Ausbildung zu machen, die ihm entsprach. Und Matthias Domaschk war jemand, der viele Träume im Leben hatte und versuchte, sie zu verwirklichen. Und das ging nur bis zu einem bestimmten Punkt. Dann kam das Nein vom Staat, von den Organisationen des Staates, weil da andere Erwartungen an die Jugendlichen waren. Keiner sollte aus der Reihe tanzen und es sollte alles so bleiben, wie es ist. Und das ist dann die tragische Geschichte. Er gerät immer mehr in Verdacht, einer dieser negativ, feindlich, dekadenten Jugendlichen zu sein, die also im Grunde genommen die Arbeit des bedrohlichen Westens, des Kapitalismus betreiben und auch von der westdeutschen Kultur beeinflusst sind. Und er will eigentlich nur zu einer Geburtstagsfeier fahren.
Ja, lassen Sie uns da gleich nochmal genau drauf kommen, was dann passiert. Aber erst nochmal zu dieser Geschichte. Also diese vielen Teile, die letztlich zu seinem Tod führten. Es gibt ja so eine Episode, mit der Domaschk sozusagen auf die rote Liste kommt. In Jena gab es auch eine Protestaktion gegen die Ausweisung von Wolf Biermann. Die hatte Matthias Domaschk auch unterschrieben und sich dafür engagiert. Danach wird er verhört. Er verliert die Möglichkeit, das Abitur zu machen. Und der Freundeskreis wird von der Stasi zersetzt, wie sie das schreiben. Also Freunde werden inhaftiert, einige müssen ausreisen. Und ab hier wird ihm ja wahrscheinlich spätestens klar, dass man innerhalb des Systems nichts bewirkt kann, sondern mit solchen Versuchen auf der roten Liste landet. Sie beschreiben, wie es ihm seitdem geht. Was war dieser Verlust? Also wie ist der einzuschätzen in eben dieser Reihe von Episoden, die letztlich zu seinem Tod führten?
Ich schreibe in dem Buch Jener Paradies, dass der Tod von Matthias Domaschk von vielen Menschen beeinflusst worden ist. Ihm wurden wahnsinnig viele Knüppel in den Weg geschmissen auf seinem Weg ins Leben, auf der Suche nach einem Weg ins Leben. Er konnte all diese Dinge nicht machen, die er wollte. Und am Ende war es so, dass man ihn wirklich in die Enge getrieben hatte. Die Geheimpolizei, das MFS, die Volkspolizei, aber auch seine Schule ließ ihm keine Chance mehr, das Leben zu leben, was er wollte und Perspektiven im Leben zu haben. Er hatte sich allerdings auch vorgenommen, die Verhältnisse in der DDR zu ändern oder die Hoffnung darauf zu haben, dass sich was ändert. Und die wurde immer mehr enttäuscht. Die Konflikte wurden immer größer. Viele seiner Freunde mussten ausreisen, stellten einen Ausreiseantrag. Er hatte das Gefühl, dass er auch alleine zurückbleibt in Jena. Und ja, er hatte trotzdem immer wieder versucht, mit Freunden, mit wenigen Freunden noch zusammen ein Leben zu leben, das ihm gefällt. Er wollte an diesem Wochenende am 10. April 1981 nach Berlin zu einer Geburtstagsfeier fahren. Mhm. Und auf der anderen Seite, und das beschreibe ich ihm in dem Buch aus verschiedenen Perspektiven, war da das MFS, die Kreisdienststelle
Jena. Ja, dieser Kampfkurs 10, den Sie da beschreiben, den durchkreuzt quasi Domaschk mit seiner Reise, diesen Alarmplan für den SED-Parteitag. Was da passiert, so auf Seiten von Stasi und Co., wenn man das liest, dass überall Gegner und Terror gewittert wird, das wirkt erstmal sehr paranoid. Man hatte, wie Sie schreiben, Turnhallen für Masseninhaftierungen bereitgestellt. Konnten Sie da aus der Aktenlage sehen, was an diesen Befürchtungen dran war?
Naja, mich interessierte, wie dieser Staat jenseits der Öffentlichkeit hinter den Kulissen funktionierte. Deshalb habe ich mich da sehr in die Akten vertieft, aber auch mit Stasi-Offizieren gesprochen, die nach 40 Jahren zum Gespräch bereit waren und mir vieles erzählt haben, wie dieser Apparat wirklich funktioniert und was ihre eigenen Wahnvorstellungen auch waren von Feinden. Immer diese Bedrohung vom Westen her, die Bedrohung von langhaarigen Jugendlichen als Agenten des Westens, das waren teilweise wirklich völlig überzogene Vorstellungen, weil man eben eine Regierung schützte, die auch nicht frei gewählt war, sondern immer gegen das Volk regierte, obwohl es in den Zeitungen und in den Medien immer für das Volk Politik versprach. Und das hat eben Matthias Domaschk und seine Freunde sehr stark zu spüren bekommen.
Ja, er hatte Kontakte zu polnischen Oppositionellen. Natürlich sympathisierte er, wie viele zu der Zeit, auch mit der Westberliner Hausbesetzerszene. Also alles das machte ihn zu einem Verdächtigen. Und eigentlich hatte man ja allen Verdächtigen und Ausreisewilligen Berlin-Verbot erteilt zu diesem Parteitag eben. Da hatte man Domaschk offenbar einfach vergessen. Das macht ja nochmal klar, wie groß da die vermeintliche Feindesliste sein musste oder gewesen sein muss, dass man gar nicht alle hat aufsuchen können, oder?
Nein, man hat gar nicht alle aufsuchen können. Es sollten mit über 8000 Leuten sind Vorbeugungsgespräche, sogenannte Vorbeugungsgespräche geführt worden. Die mussten teilweise unterschreiben, dass sie nicht für eine Woche lang nach Ost-Berlin fahren, weil da der 10. Parteitag der SED tagte mit 2700 Delegierten und vielen Gästen aus dem In- und Ausland. Das sollte störungsfrei, absolut störungsfrei verlaufen. Und man wollte nicht das geringste Risiko eingehen, dass Leute wie er in der Hauptstadt irgendeine Protestaktion machen. Nun hatte er das gar nicht vor, aber in der Fantasie und in der ganzen Mentalität des MFS, aber auch der Volkspolizei, der Transportpolizisten, gab es ständig diese Gefahr, die man von der Führung der DDR fernhalten wollte. Und deshalb hat man einen ganzen Personenzug gestoppt. Der Zug, der von Jena nach Berlin fuhr, wurde in Jüterbog angehalten, die Leute rausgenommen, also er und sein Freund. Und dann begannen leider die mehrtägige Tortur, Verhöre, ja, Befragungen, Transporte. Schließlich landete er in Gera. Und dort waren die MFS-Offiziere ja so drauf, dass sie eigentlich sich Lorbeeren verdienen wollten, indem sie gefährliche Staatsfeinde in der Hand hatten, die sie dann auch ausführlich befragten und unter Druck setzten. Ja, und unter diesem Druck ist letzten Endes Matthias Domaschk zu Tode gekommen.
Also hier einmal der traurige Höhepunkt Ihres Buches, aber nicht das Ende, wie Sie auch schreiben. Welche Wirkung hatte der Tod von Domaschk in Jena und darüber hinaus?
Er löste erst natürlich Schock unter seinen Freunden aus und wurde bekannt im ganzen Land. Er hat dann eine Protestwelle hervorgebracht. In Jena entstand eine Friedensgemeinschaft, die öffentlich demonstrierte, mit eigenen Plakaten an FDJ- und SED-Demonstrationen versuchte teilzunehmen. Noch mehr Öffentlichkeit entstand. Es wurden noch mehr Jena ausgewiesen. Jürgen Fuchs, der bekannte Oppositionelle, Roland Jahn, der später Herr über die Stasi-Akten wurde, fuhr mit dem polnischen Fähnchen durch die Stadt. Auch ein Ergebnis der Gespräche mit Matthias Domaschk, der ganz viel in Polen gewesen ist und auch die Geburtsstunde eben der Solidarność erlebt hatte. Ja, diese Proteste rissen nicht ab bis zum Ende der DDR und sind ein Teil ja, die Vorgeschichte auch der friedlichen Revolution. Und das sollte man kennen. Man sollte diese Geschichte von Domasch und seinen Freunden in Jena kennen, denn es ist wirklich eine Geschichte auch dieser Generation der 70er, Anfang der 80er Jahre, die eben anders leben wollte und einen Weg daraus gesucht hat.
Sie haben mit mehr als 160 Zeitzeugen gesprochen, auch mit ehemaligen Stasi-Mitarbeitern, wie Sie schon gesagt haben. Sie haben Akten gewälzt. Eine Figur, die da besonders raussticht und die auch das letzte Gespräch mit Domasch führte, ist Horst Köhler. Nicht zu verwechseln mit dem früheren Bundespräsidenten. Horst Köhler ist ein eifriger Stasi-Mann, einer, der offenbar schon als Kind Leute angeschwärzt hat und der sich immer beweisen will. Warum war es Ihnen so wichtig, diesen Mann so genau zu schildern?
Ich habe versucht, einige der MfS-Offiziere genauer zu schildern, diesen ganz besonders, weil sich in seiner Familiengeschichte diese ganze Tragik auch widerspiegelt. Warum gehen manche Menschen den Weg und unterstützen eine Diktatur? Er hat ja gedacht, ich kämpfe hier für das menschlichere System gegen den unmenschlichen Westen, der Konflikt, der uns heute noch immer beschäftigt. Sein Großvater hat die KPD mitgegründet, sein Vater ist eingetreten und hat einen Fehltritt gemacht. Mhm. Also das ist total interessant. Er hat eben schon mit 15, 16 Jahren, in jungen Jahren, Mitschüler verraten, die einen Beatles-Club gegründet haben und sich selbst Beatles-Ausweise, Club-Ausweise gemacht haben, während Matthias Domasch in Polen Beatles-Schallplatten gekauft hat und begeistert war von der Beatles-Musik. Warum passiert sowas? Warum machen Menschen auf der Seite einer Diktatur mit? Das ist etwas, was uns heute in vielen Ländern begegnet. Und das wollte ich in dem Buch auch mal genauer darstellen, denn ich denke, wir müssen einfach aus der Geschichte lernen, die hier vor unserer eigenen Haustür stattgefunden hat. Und die ist in der Geschichte von Matthias Domasch enthalten.
Ja, und apropos Lernen, also Köhler zeigt keine Reue im Nachhinein. Sie schreiben, seine Haltung zur DDR habe sich nicht geändert. Sie haben aber eben auch mit anderen ehemaligen Stasi-Leuten gesprochen. Wie reflektiert sprechen die über ihre Vergangenheit und auch über ihre Verantwortung?
Ich denke, das ist ganz wichtig, dass heute mit MfS-Leuten geredet wird und sie auch selber nochmal endlich anfangen zu reden. Von den fast 100.000 Hauptamtlichen hat ja kaum jemand öffentlich geredet. Von den 80.000 Volkspolizisten kenne ich keinen, der öffentlich selbstkritisch mal über die Rolle reflektiert hat. Oder von den Transportpolizisten oder von den freiwilligen Helfern der deutschen Volkspolizei. Es waren eben viele an dem Tod von Matthias Domasch beteiligt und es waren auch viele an dieser deutschen Diktatur beteiligt, die sie ja heute oft nicht mal Unrechtsstaat nennen wollen. Viele schwärmen noch immer von der DDR. Es gibt wirklich viele unehrliche Narrative über das, was in der DDR war. Und ich finde es ganz wichtig, da auch mal einen differenzierten Blick auf das MfS zu werfen. Denn es gibt Leute, darauf bin ich gestoßen, die auch ausgetreten sind, auch in Widerspruch zu der Politik, die da gegenüber diesen Jugendlichen gemacht wurde. Aber manche, die ich traf, die waren in der Mitte der Gesellschaft gut angekommen. Manche hatten sich, ich muss sagen, totgesoffen. Manche hatten sich vor den Zug geschmissen. Also es gibt da ganz unterschiedliche Lebenswege, auch bei den MfS-Leuten. Und auch das wahrzunehmen, glaube ich, gehört dazu. Und sich mal von den falschen Narrativen zu trennen.
Peter Wensierski war das, Autor des Buches Jena Paradies, die letzte Reise des Matthias Domaschk. Im CH Links Verlag erschienen, 365 Seiten, 25 Euro.
Thank you.
Politische Sachbücher für Kinder waren eine Zeit lang eine feste Rubrik in dieser Sendung. Allzu viele werden dieser Tage nicht mehr gedruckt, daher haben wir nur ab und zu eines, das wir für Sie unter die Lupe nehmen. Heute ist es das Buch »Was ist Migration?« von Eduard Altariba. Die Frage »Was ist Krieg?« versuchte der katalanische Autor, Grafiker und Illustrator in seinem Vorgängerbuch zu beantworten. Eine Folge von Krieg ist häufig Migration und diesem Thema widmet sich also das nun auf Deutsch erschienene Kindersachbuch. Dina Netz stellt es vor.
Auf dem Vorsatzpapier von Eduard Altaribas Kindersachbuch ist eine lange Schlange von Personen abgebildet, die bei zwei Polizisten oder Zollbeamten anstehen. Alle Menschen sind in Grautönen gehalten, fast niemand hat einen Mund, die Augen sind Punkte. Man erkennt also keine Gesichtsausdrücke. Und dennoch unterscheiden sich die abgebildeten Personen. Altariba zeigt Frauen mit Kopftüchern, einen Mann mit Kinderwagen, eine Frau mit hohen Absätzen und Arbeitstasche, einen Mann mit Aktenkoffer. Noch bevor man das eigentliche Buch aufgeschlagen hat, wird auf diese Weise klar, ganz verschiedene Menschen migrieren aus ganz unterschiedlichen Gründen. Eduard Altaribas Ansatz ist humanistisch. Als Motto zitiert er Voltaire.
So sind alle denkenden Wesen verschieden. Und dennoch sind sie im Grunde einander alle gleich durch die Gabe des Denkens und Wünschens.
Eduard Altariba belegt diesen Satz, indem er zunächst einen historischen Blick auf Migrationsbewegungen wirft. Die Menschheit war immer auf Wanderschaft, heißt sein erstes Kapitel, das auch daran erinnert, dass unsere Ahnen Nomadinnen und Nomaden waren. Altariba geht zurück bis zu den ältesten Vorfahren der Gattung Homo, die vor mehr als 1 Million Jahren aus Afrika nach Europa und Asien kamen. Etwas überraschend endet die Chronologie so.
Vor rund 800 Jahren, viele Menschen in Europa verließen seit dem Mittelalter ihre Heimat aufgrund von Kriegen, Epidemien und Hungersnöten. Auch in anderen Erdteilen gab es ähnliche Wanderungsbewegungen.
Auch wenn diese Darstellung arg knapp ist, trifft sie im Grunde bis heute zu. Nur Menschen, die vor den Folgen des Klimawandels fliehen müssen, sind damit nicht erfasst. Auf sie geht der Autor später im Buch ein. Eduard Altariba erläutert, was Migrierenden widerfahren kann. Schwierigkeiten an Grenzen zum Beispiel, möglicherweise Probleme mit Pässen und Visa, womit er zur zentralen Frage kommt.
Wer kann Grenzen nicht einfach so überwinden? Menschen aus armen Ländern haben größere Probleme, sich die notwendigen Papiere und Visa für den Grenzübertritt zu beschaffen.
Irritierenderweise springt der Autor an dieser Stelle wieder zurück zu den europäischen Kolonialreichen, um von dort auf heutige Reisemöglichkeiten zu kommen. Insgesamt ist die Dramaturgie des Buches etwas sprunghaft, aber die Doppelseiten zu je einem Thema sind in sich schlüssig erklärt, gut strukturiert und anschaulich dargestellt. Der Schleuser, der der Migrantin und ihrer Tochter das Geld abnimmt, ist riesig gezeichnet, um seine Übermacht zu visualisieren. Alle Menschen sind in warmen Braun- und Orangetönen gehalten. Und dass Altariba sie etwas comicartig verfremdet hat, soll vermutlich eine gewisse Distanz schaffen. Denn die Bilder von unter Trümmern begrabenen Menschen im Kapitel »Krieg« sind auch so verstörend genug. Als »Was ist Migration?« 2019 im katalanischen Original erschien, hatten noch nicht so viele Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Heimat verlassen. Dass Eduard Altaribas Buch also zwangsläufig nicht sehr aktuell ist und nur an einzelnen, nachbearbeiteten Stellen auf die Folgen des Ukraine-Krieges eingehen kann, tut ihm gut. Denn der Autor und Illustrator bemüht sich um einen facettenreichen Blick auf das komplexe Thema Migration. Was ist Migration bietet sich zur Lektüre für Kinder ab ungefähr 10 Jahren an. Oder für Kinder ab 8, wie der Verlag empfiehlt, aber dann begleitet von Erwachsenen. Denn Eduard Altariba verwendet komplexe Begriffe wie Migrationsrouten, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte oder Binnenflüchtlinge. Doch insgesamt erläutert das Buch sehr kindgerecht die wichtigsten Aspekte des Themas Migration. Pointiert erklärt Altariba zum Beispiel fremdenfeindliche Positionen.
Ausländerfeindliche Parteien lehnen Einwanderer aus ärmeren Ländern ab. Gegen Touristen aus reichen Ländern haben sie in der Regel nichts.
Eine Prise Suffisanz gönnt sich Altariba an dieser Stelle. Ansonsten wahrt er eher einen sachlichen Ton und wird damit dem Thema absolut gerecht, das in sich bereits genug Dramatik birgt. Die Kinder, an die sich dieses Sachbuch richtet, können in »Was ist Migration?« einiges lernen. Erwachsene bekommen einen sehr konzentrierten Überblick über die vielen Facetten des Themas. Berühren wird dieses Buch Leserinnen und Leser aller Altersgruppen.
Dina Netz war das über »Was ist Migration?« Das Sachbuch von Eduard Altariba richtet sich an Kinder ab 8 Jahren und ist übersetzt von Ursula Bachhausen, im Verlag Bilz und Gelberg erschienen. 48 Seiten, 16 Euro. Und das war's mit der politischen Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag geht es um die Rolle Afrikas bei der Entstehung der modernen Welt und in einem weiteren Buch um die Entstehung bzw. den Bestand des Patriarchats. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend. Thank you.